ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Als Radiosendung hören Sie die Hörbar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Als Podcast natürlich, das liegt in der Natur der Sache, wann immer Sie möchten und eigentlich auch wo immer Sie möchten. Hier sitzt Woche für Woche ein interessanter Gast, der 8 Songs aus seinem Leben mitbringt. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Never judge a book by the cover. Ja. Jein. Es gibt da ein paar Ausnahmen und im Wesentlichen dafür verantwortlich zeichnet die für viele beste Illustratorin im deutschsprachigen Raum, Kat Mentschik. Für ihre Professionalität kann man jahrelange Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder dem japanischen Autor Haruki Murakami heranziehen. Muss man aber nicht. Mentschiks Strich, ihre Arbeiten und Ideen sind so einnehmend und besonders, dass ihr der Galliani Verlag eine eigene Reihe mit Lieblingsbüchern widmet, die Kat aussuchen und illustrieren darf. Was in diesem Genre so ungefähr den höchsten Weihen entspricht, die man empfangen kann. Zur Welt kam Kat Mentschik 1968 in Luckenwalde. Aufgewachsen ist sie in Ost-Berlin. Mit Punkkonzerten, Partys und Paris ging es los. Heute sind ihre größten Inspirationen eher Petunien, Pfefferminze und Pflaumenbäume. Auch diese Natur- und Gartenbegeisterung wusste Kat Mentschik in Bücher zu bannen. Aber davon erzählt sie jetzt am besten selbst.
Herzlich willkommen, liebe Kat.
Schönen guten Tag.
Und ich kann mir vorstellen, dass heute auch, das ist entweder ganz am Anfang, nämlich jetzt, oder irgendwann später eingeflochten, eine Hymne auf die Ostsee geben wird. Du bist totaler Ostsee-Fan.
Ja, das ist so einer der ersten Urlaubsorte, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Du hast es ja gerade vorgelesen. Ich komme ja aus der DDR und wir haben, glaube ich, jeden Sommer an der Ostsee verbracht. Also das ist mit Kindheit und mit dem ganzen Leben verbunden.
In einem deiner Bücher, deiner zahlreichen Bücher, wird dieses alte Kapitänshaus, Inges Kapitänshaus oder so ähnlicher ist das, ne?
Ja.
Dann, wenn wir also gleich chronologisch und biografisch durch dein Leben gehen, findet die sicherlich Erwähnung. Dann wäre es schade, es vorwegzunehmen. Und du hast ein Häuschen in Märkisch-Oderland, ist das richtig?
Genau, das ist kurz vorm Oderbruch und von da bin ich gerade hierher gereist.
Okay, gut. Also auch da werden wir ein bisschen was erfahren übers Gärtnern, über einen großen Garten, über jemanden, der auszog mit bestimmten Fantasien und Wünschen. Und dann kam die Realität dazwischen, die Sonne, die Schnecken, andere Lernprozesse. Mal sehen, wo du warst und mal sehen, wo du jetzt heute bist. Fiel es dir schwer, die Musik auszusuchen?
Ja, weil man hat natürlich viel, viel mehr Musik als 8 Songs. Mhm. Das sagt ja jeder Gast hier eigentlich, ne?
Und es gibt zwei Schulen. Also entweder diejenigen, die so sagen, wie soll das gehen? So viele Musikstücke, die mein Leben begleiteten. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sich beraten lassen, weil sie das Gefühl haben, dass sie diese 8 Lieder nicht von alleine vollkriegen. Gibt's auch.
Nee, so war das nicht. Und weißt du, das Lustige ist, ich höre ja selber seit Jahren deine Sendung immer mal wieder und ich glaube, auch jeder Hörer stellt sich selber die Frage, wie ist denn meine Liste? Ich glaube schon. Also das haben wir auch in Freundeskreisen schon, mhm, ne, dass du fragst irgendwie, was sind deine 10 oder 8 Lebenslieder? Und das ist total schwer. Und dennoch ist es aber bei mir so, dass so ein paar Peinlichkeiten immer schon in meiner Liste dabei waren. Werden wir auch hören heute.
Ich kann in dem Fall nicht wirklich widersprechen. Andererseits, Musik sollte ja eigentlich nie peinlich sein. Also sie, ich weiß nicht, es kommt vielleicht auch immer auf die, man würde vielleicht heute sagen, Attitude an, mit der man sie trägt. Es gibt ja auch Klamotten, die früher vielleicht peinlich waren, aber heute durch so ein Retro 80er, 90er Ding, wenn sie mit einem Selbstbewusstsein und mit einer eigenen Liebe getragen oder vorgetragen werden, dann gibt's da doch eigentlich nichts Peinliches dran.
Ja, aber wenn wir jetzt über den ersten Song sprechen, dann ist das schon eine Musikrichtung, mit der ich mich normalerweise nicht identifiziere und das nicht unbedingt höre, aber soll ich es mal verraten?
Na los, komm.
Also wir hören als erstes Roland Kaiser, ja, mit 7 Fässer Wein.
Ja. Und das hören wir aber noch nicht jetzt. Also wir reden da erstmal drauf hin. Und es ist im Übrigen so, ich musste das auch erst lernen, aber ich weiß das jetzt seit ein paar Jahren und spätestens seit Herr Kaiser vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her, vielleicht vor 4 Jahren zu Gast war. Um den ist ja auch, das ist ja, ich will jetzt nicht Mythos sagen, aber es gibt sehr viele Fans. Und das sind sehr viele, sehr junge Leute, die Roland Kaiser feiern. Und das ist auch ein feiner Mensch, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Und ich gucke mir, wenn mir das irgendwie mal begegnet, schaue ich mir auch Interviews an. Und ich finde, der ist ein feiner Kerl. Ich glaube, der hat wirklich das Herz auf dem rechten Fleck. Mhm. Und er ist sozial engagiert. Also es gefällt mir alles total gut. Und seine Songs kann ich eigentlich auch fast alle mitsingen. Und das hat aber mit der Kindheit zu tun. Also ich höre mir das jetzt nicht an. Ich bin kein Schlager-Fan, aber das wissen wir ja, dass die Schlager am allerbesten verkaufen, dass die meisten Leute Schlager hören. Also so ist es nicht. Das ist nur nicht unbedingt meine Musik.
Okay. Hättest du ein gutes Musikstück mitgebracht von einer Sängerin oder von einem Sänger, den du nicht magst? Geht sowas? Dass man Werk und Künstler oder Künstlerin trennt?
Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Werk und Künstler. Ach so, du meinst, es gäbe einen richtig tollen Song und ich komme aber.
Also es gibt ja so sehr plakative Beispiele dafür, wo man überlegt. Also das könnte, ne, Michael Jackson ist oder auch Kanye West oder auf jeden Fall R. Kelly, ne, wo man so sagt. Also es gibt von R. Kelly einen Song, den ich super finde. Und in mir sträubt sich alles. Und ich hatte neulich so eine Fantasie kurz vorm Aufwachen, dass es so Savior geben müsste. Es müsste jetzt Leute geben, vielleicht sogar bevorzugt Frauen, die all die guten Songs der in Verruf geratenen Künstler, muss man fast nicht gendern, covern und wieder hörbar machen, sozusagen. Dass sie, vielleicht kriegen sie dann trotzdem GEMA, vielleicht kriegen sie ja trotzdem Gebühren für, aber dass man das Gefühl hat, dass man diese Lieder wieder hören kann, weil sie von anderen Leuten interpretiert werden.
Weißt du, ganz ehrlich, höre ich gar nicht so viel Musik.
Jetzt kommt's raus.
Also es ist Musik, die mich immer begleitet hat. Mhm. Aber ich bin wirklich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen nicht so eine notorische Musikhörerin, dass ich immer irgendwie eine Anlage laufen lasse. Ich höre Musik eigentlich so in erster Linie im Radio. Und ich habe eine große Plattensammlung, ich höre die aber ganz selten. Mhm. Und das liegt so ein bisschen an meiner Arbeitsweise, dass ich kann nicht beim Arbeiten Musik hören, da fühle ich mich zu einsam.
Warte, lass mich diesen Gedanken mal kurz verstehen. Ach,
ja.
Du fühlst dich weniger einsam, wenn du arbeitest, möglicherweise in deinem Haus alleine bist, illustrierst und es ist Stille, dann fühlst du dich weniger einsam, als wenn noch Musik laufen würde?
Nee, ich war auch noch nicht fertig. Ne? Oh. Also es läuft immer was.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich von meinem Papa geerbt. Der hat das auch schon immer gemacht. Es läuft bei mir, das ist wirklich so eine Marotte von mir, so eine schlechte Angewohnheit. Es läuft immer ein Fernseher oder eine Serie oder irgendwas Bewegtes im Augenwinkel. Und ich brauche das beim Zeichnen, also wenn ich nur so zeichne und mir nicht das Bild überlege. Wenn ich das Bild überlege, wenn ich drüber nachdenke, dann höre ich gar nichts. Ne? Dann muss ich mich konzentrieren, dann ist das wie Schreiben oder so. Aber wenn ich dann runterzeichne, Muster zeichne, ja, so stumpf vor mich hin zeichne, dann habe ich das total gerne, wenn sich eben was bewegt. Ah. Und ich mache das schon seit so vielen Jahren. Und das ist vielleicht unter anderem auch der Grund, warum ich nie in eine Bürogemeinschaft gegangen bin, weil ich dachte, das hält ja keiner aus mit mir. Also das ist wirklich echt nerdig, dass da dann auch wirklich bunte Sendungen und schlechte Serien laufen. Und, okay. Aber nie so, ja, so richtig Musik, okay. Zum Joggen vielleicht oder...
Ja, wir haben uns entschieden, nur noch sportliche Gäste einzuladen. Heute ist es Kat Menschik. Und wir starten mit, wie schon angekündigt, Roland Kaiser, 7 Fässer Wein. Viel Freude.
Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird doch gelacht, wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, komm Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit.
Die Illustratorin und Autorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast. Die richtige Geschichte zu Roland Kaiser haben wir uns noch gar nicht abgeholt. Mir fiel nur gerade ein, 7 Fässer Wein und der Teufel hat den Schnaps gemacht. Das kennst du ja wahrscheinlich auch von Udo Jürgens,
ja,
oder?
Ja.
Ja, um uns zu verderben. Du hast ein Buch über psychoaktive Substanzen gemacht, gemeinsam mit Jakob Hein. Da kommen wir später zu. Das schon mal als Teaser für all diejenigen, die hoffen, dass wir hier ein paar Informationen raushauen zum Thema legaler Rausch, ne? Okay, du nickst zuversichtlich. 1968 in Luckenwalde zur Welt gekommen. Ich habe nicht viel Privates über dich gefunden. Das musst du mir jetzt alles zuwerfen.
Ich erzähle dir alles.
Du kannst alles von mir erfahren. Gab es schon Geschwister, als du zur Welt gekommen bist?
Nein.
Später?
Später gab es gibt es immer noch, meine liebe kleine Schwester, die ist bis heute, ja, jetzt sind wir so... Ich würde ja sagen, wir sind schon so alt, aber sie kann es bis heute nicht hören, dass ich kleine Schwester zu ihr sage. Und ich habe das immer total liebevoll gemeint, meine ich auch jetzt, falls sie zuhört. Süße.
Wie viele Jahre seid ihr auseinander?
3,5. 3,5.
Okay. Wann setzt deine aktive Erinnerung ein?
So vielleicht mit 3, Kindergarten.
Noch in Luckenwalde oder schon in Prenzlauer Berg in Berlin?
Das war dann schon in Pankow.
In Pankow.
Und in Luckenwalde bin ich nur geboren worden.
Ach so, okay.
Und meine Eltern sind mit mir nach Berlin gezogen, als ich 1 war. Also daran erinnere ich mich nicht. Ne? Mhm. So die Familie war dann in Potsdam, in Babelsberg und in Jüterbog. Da ist auch noch so ein ganz kleiner Rest der Familie, aber gelebt habe ich da nie.
Menschik, also wir hatten ja früher Professor Udolf, der für solche Fälle konsultiert werden konnte. Hast du mal so eine Namensforschung gemacht? Was ist das für ein Name, Menschik? Der ist ja sehr selten.
Der ist lustig, ne? Und ich finde, der klingt immer...
Menschlich, so, finde ich.
Ja, und so aus dem Osten irgendwie, ne? Meine Tochter heißt Sascha, weil es mal diesen wunderschönen Namen in dem Film Orlando gab. Sascha Menschikova. Und Menschik, Menschikova, das klingt irgendwie russisch, slawisch oder so. Und ich hatte mal Kontakt mit einem Übersetzer aus dem Russischen, den habe ich gefragt und der sagte, na ja, das können Sie sich aussuchen, wo Ihr Name herkommt. Das könnte entweder aus dem Slawischen kommen, dann würde es, wenn ich es jetzt nicht verwechsle, dann würde es klein heißen und wenn es aus dem Russischen käme, dann würde es sehr, sehr klein heißen. Suchen Sie sich was aus.
Wofür hast du dich entschieden?
Ich glaube nur für Kleinen.
Okay. Sind deine Eltern nach Berlin gezogen, weil sie das spannender fanden da? Hattest du oder hast du sehr junge Eltern oder ist es eine berufliche Entscheidung gewesen?
Ja, ich habe sehr junge Eltern und die haben studiert in Berlin. Die sind einfach so aus Jüterbog und Babelsberg nach Berlin gekommen. Mein Vater hat Grafik studiert, meine Mama Chemie und wenn ich mich richtig erinnere, haben die sich im Zug nach Berlin kennengelernt. Und dann war das einfach praktisch, in Berlin zu wohnen und da zu arbeiten.
Eine Zuggemeinschaft, Bekanntschaft. Dieses eine Mal und dann haben sie sich gleich angesprochen oder sind sie regelmäßig sich im Zug begegnet, weißt du das?
Ich glaube, die sind sich regelmäßig, also die hatten ja immer den gleichen Fahrtweg und wie es dann so kommt, dann verliebt man sich vielleicht.
Ja, offenbar ist es so gekommen. Du hast gerade gesagt, dein Vater hat Grafik studiert. Mhm. Bist du groß geworden? Also das bietet sich jetzt an, sich das vorzustellen, dass da Gläser mit Stiften, rumstanden auf einem großen Zeichentisch. Ist es das, was du gesehen hast als Kind, als Mädchen?
Genau so war das. Mein Papa ist bis heute so einer der besten Kalligraphen. Das bedeutet, der kann so ganz, ganz herrlich mit der Feder schreiben, ne? Eine englische Schreibschrift, das macht er so aus der Hand. Und er hat früher als Gebrauchsgrafiker gearbeitet und war so eher in so einer technischen Richtung unterwegs. Und ich habe schon immer was anderes gemacht. Meine Mama hat dann immer gesagt, du arbeitest viel freier und kreativer vielleicht, ne? Während er so immer ganz gerade und sich viele Skizzen gemacht hat. Also so unsere Arbeit hat sich sehr unterschieden. Aber wie du sagst, das Haus war voll mit Materialien und ich konnte wirklich so, seit ich denken kann, mir Papier nehmen und Farben nehmen und Stifte und das war alles vorhanden und ich habe mir das dann selber erobert. Das Ganze.
Das, was du über deinen Vater sagst, man muss sich einfach auch nochmal vergegenwärtigen, dass es eine Zeit war, in der es noch keine Computer gab und Schriftsatz in dem Sinne, also dass man mal eben irgendeinen Text schreibt und dann mal guckt, welche Typo am besten passt und groß und klein und so und Zeilenabstand, war natürlich alles nicht. Also das ist von Hand gemacht worden. Ne? Das ist, vielleicht gab es nochmal Schablonen, die gab es noch und es gab diese Zeichenstifte, diese Isographen hießen die im Westen, ich weiß nicht, ob es die auch im Osten gab, diese ganz, ganz feinen, die eigentlich immer verstopften und abbrachen, wenn man sich ungeschickt anstellte, diese ganz feinen, weißt du, diese schwarzen,
ja, wie hießen
die, genau. Durftest du denn diese ganzen Materialien nutzen von deinem Vater?
Die richtig guten Sachen nicht und das war wirklich so Goldstaub, ne? Dass der von Freunden aus West-Berlin oder aus dem Westen Materialien bekommen hat, Stifte bekommen hat oder so. Die hießen Letraset, kennst du das noch? So ein Abrubbelbuchstaben. Das waren Schätze für ihn. Und weil er das dann vielleicht nur einmal hatte, einmal so ein Alphabet in einer Form, hat er Repros davon gemacht. Er hat Fotos gemacht, er hat dann Negative davon gehabt. Die hat er sich dupliziert.
Ja, ja.
Dann wurden die ausgeschnitten. Und wir hatten wirklich kästenweise zu Hause so leere Mancherie-Schachteln.
Mit Buchstaben.
Und die wurden da reinsortiert.
Schrifttypen. Also,
ja, und nach Buchstaben. Und wenn mein Papa, der hat so Abspänne fürs Fernsehen gemacht. Und da musste der also so Namen legen, wie man das heute setzt und wie man es kennt. So ein Abspann, der dann durchlief. Und er musste jeden einzelnen Buchstaben aus dieser Mancherie-Schachtel raussammeln mit der Pinzette. Und dann hat er so ein Millimeterpapier unter einer Klebefolie liegen gehabt. Und dann wurden die Buchstaben aufgeklebt. Hat er davon wieder ein Foto gemacht. Und danach wurden die Buchstaben wieder eingesammelt. Und so hat er gearbeitet.
Es ist so spannend, dass ich wusste jetzt gar nicht, dass wir tatsächlich so tief einsteigen. Andererseits, es klingt, als wäre das vor 250 Jahren gewesen. Aber es ist vor 40 Jahren gewesen, ja. Ne? Oder vor 45 Jahren oder so. Und das ist so irre. Einerseits, wie schön es ist, dass auch Menschen, die dieses Talent vielleicht nicht haben, dass man sozusagen, dass eigentlich jeder Mensch so etwas jetzt schaffen kann und machen kann. Andererseits ist es natürlich auch so schade, dass bestimmte Berufe und Handwerke dadurch so verwässert werden, ne? Dass man das gar nicht mehr, vielleicht auch gar nicht richtig wertschätzen kann.
Na, oder richtig verloren gehen, ne? Die einfach nicht mehr gebraucht werden. Was habe ich neulich gehört? Hat irgendjemand gesagt, im Radio, ein Gast, der angerufen hat, der hat gesagt, ja, ich hatte einen Job, den gibt es überhaupt nicht mehr. Ich war Telefonzellenreiniger.
Okay.
Oder?
Okay, ja gut, ja gut. Und dann kann man gleich sagen, okay, bitte bleibt mal in der Leitung. Was habt ihr oft für Scheißjobs gemacht? Weil wie oft ist man in Telefonzellen gekommen, die wirklich total verwüstet waren, ja? Wo ist der Reiniger? Aber es ist ein gutes Wort für Scrabble, sollte man sich merken. Jetzt haben wir die Roland-Kaiser-Geschichte immer noch nicht erzählt. Das holen wir gleich nach, versprochen. Wir geraten jetzt gleich in den Flow. Wir hatten einfach ein anderes Warm-up, sagen wir es so, und hören jetzt The Cure, The Forest. Und dann versuchst du ganz geschickt, wir haben ja Zeit genug, beide Geschichten irgendwie chronologisch da reinzubringen. Also, The Cure. Illustratorin und Autorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast. Und wir steuern direkt zu auf Roland Kaiser. Also so ein bisschen was kennen wir von deinem frühen Zuhause schon. Berlin, Pankow, vielleicht ein kleines Häuschen, vielleicht auch eine Wohnung mit viel, viel, viel Platz für Künstlerbedarf, für große Papierrollen, für Buchstabenkisten, all das. Was ist noch in dieser ersten Wohnung gewesen, woran du dich erinnerst?
Ach du, die war klein. Also so als Kind, ne, wenn ich mich erinnere, wirkte die wahrscheinlich groß, aber es war eine kleine Zweiraumwohnung und wir waren zu viert. Also ich erinnere mich an das Schlafzimmer, dass meine Schwester und ich in einem Doppelstockbett neben dem Elternbett schliefen. Und dann gab es ein zweites Zimmer, das war das Wohnzimmer. Und das war durch einen Raumteiler abgeteilt und dahinter war der Schreibtisch von meinem Papa. Also es war alles beengt, es waren Kohlenöfen da drin, ein Badeofen, immerhin hatten wir ein Bad. Aber die Wohnung wurde irgendwann zu klein, die war halt in Pankow und dann sind meine Eltern nach Lichtenberg gezogen in eine ganz neu gebaute Platte und da hatten wir dann mehr Platz und wohnten aber im Neubau.
Und im Wohnzimmer stand so eine Musiktruhe oder eine moderne Stereoanlage, wie würdest du es beschreiben? Wir müssen jetzt irgendwie zu Roland Kaiser kommen.
Im Wohnzimmer stand ein Fernseher und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, früher gab es dann all diese tolle Sendung Disco.
Ja, na
Disco
klar.
Und Hitparade, ja. Abends am Wochenende. Und zu den Sendungen durften wir noch wach bleiben, das durften wir noch sehen, bevor wir ins Bett gehen mussten. So, und jetzt komme ich zu Roland Kaiser. Es ist ganz einfach, ich wollte Roland Kaiser heiraten, als ich 7 war. Und ich sehe den in der Hitparade, ich sehe das, also ich habe den Text überhaupt nicht verstanden von 7 Fässer Wein, aber ich sehe den noch, wie der so ein 70er-Jahre-Blouson anhat und so eine fesche Wellfrisur und ein pastellgelben Schal, der bis zu seinen Plateauschuhen reicht.
Oh.
Und ich habe mich so verliebt in Roland Kaiser und ich dachte, mit 7 den möchte ich heiraten. Das ist die ganze Geschichte.
Seid ihr euch mal begegnet?
Nein, nie. Das würde ich natürlich auch nicht sagen. Das würde ich doch nie öffentlich sagen.
Naja, wieso? Moment, ich habe ja nicht gefragt, eine Affäre angefangen oder wusste seine Frau das? Nein. Und dann irgendwann fand man, mein Mann hat dann irgendwann diesen langen gelben Schal bei mir zu Hause gefunden und dann wusste er, was los ist. Bis zu den Plateauschuhen. Ja, schade, dass ich diese Information nicht vor 4 Jahren schon hatte. Hätte ich ihn natürlich gerne mit konfrontiert. Habt ihr als Familie Rituale gehabt?
Weiß ich nicht.
Also, auf jeden Fall die Urlaube, ja, ne? Also die, das klingt ziemlich ritualisiert, dass ihr sehr häufig dahin gefahren seid.
Ich wollte gerade sagen, also so normale Lebensrhythmen, weißt du, dass als wir klein waren, wir am Wochenende in den Garten gelaufen sind, zwar so ein kleiner Schrebergarten, bis der abgerissen wurde. Also da wurde dann Neubaugebiet drauf gebaut, dann gab es den nicht mehr. Und meine Mama hat in der Charité gearbeitet, war da so als Laborantin, musste aber nur 3 Tage in der Woche arbeiten, sodass die immer ein langes Wochenende hatte. Und unsere Eltern haben sich viel Zeit genommen für uns und wir haben Ausflüge gemacht. Genau, und im Winter sind wir oft nach Thüringen oder ins Erzgebirge oder mal in die Tschechei gefahren und im Sommer dann an die Ostsee. Und ansonsten erinnere ich mich, ja, dass ich, weiß ich nicht, wie alle in der Schule war.
Warst du gerne in der Schule?
Nee, ich war nicht besonders gerne in der Schule. Ich habe das System Schule bis zum Schluss nicht so richtig verstanden und ich war viel alleine. Und
was heißt das?
Also es gab 2 Jahre in meinem Leben, 2. und 5. Klasse, da wurde ich richtig, richtig, richtig schlimm gemobbt. Und ich war wirklich, ich war ganz alleine 2 Jahre. Und ich habe aber gebastelt. Ich habe immer gemalt und gebastelt. Und eigentlich war ich ganz froh, wenn ich nach Hause kam und meine Ruhe hatte vor den anderen. Ich war immer ganz gut in der Schule, also so bin ich gut durchgekommen. Ne?
War das der Grund, warum du gemobbt wurdest?
Nö, das nicht. Ich glaube, es war eigentlich ganz einfach. Ich bin in der vierten Klasse neu in eine Klasse gekommen, die seit der ersten Klasse zusammen war. Und man kennt das ja, das mhm. läuft so mhm. oder so. Da mhm. kommt die Neue mhm. und entweder alle verlieben mhm. sich in die mhm. und man wird sehr geschätzt oder man ist möglicherweise das Opfer. Vielleicht geht man auch einfach so durch, aber ich war in dem Fall, glaube ich, wirklich so ein Opfer. Ich war fremd und die kannten sich alle und vielleicht waren die in so einem Alter, wo die sich austoben mussten. Und das war nicht schön. So, weißt du, meine Mama hat dann gesagt, geh doch mal mit den anderen Kindern spielen. Ich wollte gar nicht rausgehen. Mhm. Ich wäre lieber zu Hause geblieben, weil ich schon geahnt habe, was passiert. Ich dann so auf den Spielplatz gegangen bin und gefragt habe, ob ich mitspielen kann. Und dann spielten die gerade Flugzeug, so Pilot und Stewardess und Gäste und so. Und dann haben sie gesagt, ja, klar, du kannst mitspielen. Leg dich da mal in die Ecke, du bist das Gepäck.
Immerhin. Es ist wahnsinnig wichtig, dass das Gepäck mitkommt. Also du musst dich mal auf Flughäfen stellen, wie sauer die Leute sind, wenn das Gepäck nicht ankommt. Ja, ja. Das ist wertvoll.
Du, ich sag dir, ich habe lieber gebastelt.
Ich finde es trotzdem gut, dass du es erzählt hast. Das ist ja jetzt auch keine hochdramatische Geschichte, wobei du es natürlich damals so empfunden hast. Und das ist ja, genau darin liegt auch vielleicht so ein bisschen die Krux. Wenn man möglicherweise auch als Eltern, vielleicht auch in dem Jahrgang damals, drauf guckt, denkt man, ja komm, das ruppelt sich schon ein, irgendwann, komm, dann wirst du da mal eingeladen, das geht schon von selbst. Aber diese, dass es dein Herz bricht, ne, dass du da als Kind sitzt. Es gibt sicherlich auch Kinder, die da stabiler durchgehen und die dann durch irgendwie, weil sie im Völkerball gut sind oder in irgendwas anderem, dann jemanden beeindrucken und plötzlich bricht so der Bann. Aber dass du über zwei Schuljahre dich so einsam und so ausgeschlossen gefühlt hast, vielleicht hat das ja auch deine Fantasie derart beflügelt, dass du jetzt tust, was du tust. Denn deine Bücher zeugen von unglaublich weitem, verrücktem Blick, von Sachen, die einem nicht im ersten Moment einfallen oder auffallen. Könnte das sein?
Also ich bin eigentlich richtig ganz, ganz toll sicher, dass genau diese Jahre prägend für mich waren. Also ich weiß gar nicht, wie das vorher war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich seit dieser Zeit wirklich total gerne auch alleine bin, für mich bin. Und das ist bis heute so, ne? Wenn ich arbeite, wenn ich mir irgendwas ausgedacht habe, dann bin ich so im Tunnel, dann vermisse ich gar nichts. Mhm. Vermisse ich niemanden. Da kann mich, das passierte früher, als meine Tochter noch zu Hause wohnte und mein Mann von der anderen Seite quatschte, dass ich die gar nicht höre, ne? Also ich bin wirklich richtig abgetaugt oder ich bemerke dann irgendwann nach Stunden, dass ich total durchfroren bin, weil ich vergesse alles und ich liebe die Dinge, die ich tue und irgendwie entwickelt man sich ja dahin, wo man ist und ich glaube, ich werde echt so ein bisschen schrullig oder immer schrulliger und ich bemerke jetzt aber, so wie ich älter werde, dass ich das auch total gerne mag, mhm. so zu sein.
Ich will es ja auch nicht, oder ich wollte es jetzt auch nicht überpsychologisieren. Es klang für mich wie eine Überlebensstrategie, dass du das entwickelt hast und machen konntest und dass du es nicht als Einsamkeit empfunden hast, sondern möglicherweise als schönes für dich sein. Und wenn du das heute beibehältst und hast, ich meine, schrullig wäre mir ja, wären wir ja alle auf die eine oder andere Art.
Aber herrlich, ich finde das ja super.
The Cure haben wir uns auch noch nicht. Ich verspreche hoch und heilig, danach sprechen wir über The Cure. Jetzt erstmal sprechen wir über Element of Crime. As Long as I Love You heißt der Song, den du ausgesucht hast. Warum?
Den habe ich ausgesucht, weil es dazu eine Geschichte gibt. Und es müsste jetzt nicht unbedingt dieser Song sein, aber ich liebe die englischen Songs von Element of Crime. Und die Geschichte geht so, dass ich so in meiner ersten Wohnung in den 80er Jahren war, das so eine kleine Einzimmerwohnung, es mal versucht habe mit einem One-Night-Stand. Also es ist wirklich nicht mein Ding. Ne? Damals dachte ich, ach, machen wir alle, muss ich mal probieren. Und dann wurde es hell, es war im Sommer. Und dann lag da plötzlich jemand neben mir und ich fand es schrecklich und der wurde wach und weiß nicht, was der wollte. Jedenfalls wollte ich den loswerden. Und das war morgens um 4:30 oder so. Und es wurde hell. Und ich weiß aber noch, es war eine tolle Atmosphäre. So ein frischer Sommermorgen war das. Die Fenster waren offen. Und ich hatte so weiße Laken als Vorhänge. Und die wehten so rein. Und das war wirklich ganz, ganz tolles Licht. Und 4:30, der wollte was. Und ich bin im Bett aufgesprungen und habe gesagt, ich muss Fenster putzen. Das ist, was mir einfiel. Und dann habe ich die Platte angemacht, habe die total laut gedreht und habe wirklich morgens oder mitten in der Nacht angefangen, Fenster zu putzen, um den Typen loszuwerden.
Okay. Und er ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell geflohen, weil er dachte, okay, der hat richtig einen an der Waffe.
Richtig. Aber es ist wirklich lustig, weil immer, wenn ich diese Platte höre, muss ich an diesen Morgen denken.
So, es ist an der Zeit, etwas mehr zu erfahren über das vorhin schon angedeutete Kapitänshäuschen. Jetzt muss ich hier gleich mal, ich halte mal Ausschau. Hier ist es, an deiner Bücher. Also, es sind so viele schöne Bücher und ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, nicht zu viel Werbung dafür zu machen, weil eigentlich möchte ich das schon. Ich möchte eigentlich jedem Menschen deine Bücher ans Herz legen, sowohl die, die du in Anführungsstrichen nur illustriert hast, als auch die, die auf deinem Mist gewachsen sind, die du als Autorin gemacht hast. Dazu gehört Essen. Aber über Essen sprechen wir in einem anderen Podcast gemeinsam. Aber diesem Buch habe ich entnommen, die ungezählten Sommer, die du in Inges Kapitänshäuschen verbracht hast, in der Nähe von Ahrenshoop oder in Ahrenshoop.
Genau.
Als Familie, mit deiner Schwester wahrscheinlich und deinen Eltern, kann ich mir vorstellen?
Nee, in dem Fall ist das ganz anders. Das ist nämlich die Mutter eines Freundes. Und wir haben als ein ziemlich großer Freundeskreis bei Inge, bei seiner Mutter, die das Kapitänshaus bewohnt hat, Sommer verbringen können. Wir haben viele Silvester dort verbracht und das waren zauberhafte Jahre. Und das Haus gibt es zwar noch, aber Inge hat das irgendwann verkauft, so aus Gründen. Dieser Ort existiert für uns nicht mehr. Und ich habe den in dem Buch aber
festgehalten. Du hast ihn zurückgeholt ins Leben. Ja, das finde ich schön. Und du hast auch die Rituale zurückgeholt, die ihr gemacht habt oder denen ihr gefrönt habt. Dinner for One gucken, das Musical Mamma Mia ansehen, laut mitsingen, bestes Essen, alles mögliche trinken, Kartenspielen. Machst du das heute noch, Kartenspielen?
Nur mit diesem Freundeskreis. Ich bin überhaupt keine Spielerin. Das Spielen ist für mich immer so Zeitverschwendung. Da wäre ich total.
Was?
Ja, ich wäre total hebelig dabei, weil ich denke, ich könnte auch in der Zeit das machen oder das machen. Und dann geht es schon wieder ums Basteln oder Malen oder irgendwelche Dinge zu tun, in den Garten zu gehen. Nee, eigentlich mag ich Spielen nicht. Und das habe ich wirklich nur in diesem Freundeskreis gemacht. Und wenn ich dann aber da wiederum so versunken bin, also wenn man so richtig drin war, hat es natürlich auch mega Spaß gemacht. Aber von mir aus würde ich nicht auf die Idee kommen, zu meinen Freunden zu sagen, wollen wir eine Runde Karten spielen oder so.
Jemand, der immer bastelt oder immer Ideen hat, wirft ja auch im Idealfall gar nichts weg, was sowieso sehr zeitgemäß ist, Müllvermeidung und Recycling und Reuse und wie es heißt. Aber da ist da so jede Klopapierrolle, wird gleich automatisch zu irgendwas. Oder hast du wie dein Vater im übertragenen Sinne deine Mancherie Kästen, in denen irgendwelche getrockneten Tannenzapfen oder irgendwelche Sachen liegen und darauf warten, von dir verwertet zu werden?
Nee, so bastel ich auch nicht. Vielleicht ist der Begriff auch irreführend. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, das finde ich aber so hochtrabend, das mag ich gar nicht. Er hat gesagt, du bastelst doch nicht, du designst doch. Und das ist mir zu doll manchmal. Und ich mag dieses kleine, hügelige Wort so gerne, weil das einfach so eine Tätigkeit ist, die ich gerne mache. Aber ich mache schon fokussierter Dinge. Also ich habe eine Töpferwerkstatt, die habe ich mir irgendwann gebaut und dann auch selber gebaut. Ne? Also ich mag das auch gerne am Haus rumzusanieren und selber die Wände zu verputzen. Und
wie gehst du vor bei Sachen, die du nicht kennst? Guckst du dir Tutorials an?
Ja. damit könnte ich Stunden verbringen, ja? Oder beim Zeichnen Tutorials laufen lassen. Ich habe heute Morgen gerade noch so Kaffee getrunken, im Bett gelegen und Tutorials übers Mulchen gesehen. Mulchen ist so das Zeug, was man auf die Beete tut, damit die Erde darunter nicht austrocknet und das Unkraut nicht so. Mhm. Also es gibt wirklich ja Wissenschaften für alle Belange, das gucke ich mir sehr gerne an. Ja, und wenn ich irgendwas neu mache, ich baue gerade so ein kleines Häuschen.
Ein Gästehäuschen oder was?
Ja, das sollte eigentlich so ein Gartengeräteschuppen für die, also wo die Spaten drin wohnen sollten werden. Ich habe mir das ausgedacht und man kann sich das so vorstellen wie so ein kleines Nikolaushäuschen. Und das wird jetzt aber so hübsch und ich habe die Verkleidung noch nicht und die kleinen Holzschindeln, die oben rauf sollen, die sind auch noch nicht da und ich baue da aber so rum und denke jetzt schon immer, das ist eigentlich viel zu schade für die Spaten. Und ich weiß, ich stehe jetzt immer vor dem kleinen, hübschen, angefangenen Häuschen, frage mich, was ich damit machen werde.
Wie lang ist das? Würde ein Mensch, der sich da reinlegt, also ist es 2 Meter lang?
Ja, es ist genau 2 mal 2 Meter. Oh. Und es wäre wirklich ein total süßes, kleines Tiny-Schlafzimmer-Häuschen. Man müsste nur die Tür aufmachen und guckt in den Garten. Wäre herrlich.
Die Spaten kann man immer noch unter die Decke hängen. Ja, die dürfen dann halt nur nicht runterfallen.
Genau.
Als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, und dabei ging es mir nicht um diese Selbstoptimierung, aber es war noch nie so leicht, klüger zu werden oder Fragen beantwortet zu bekommen oder sich selbst, ich will jetzt nicht klüger und fortbilden, das klingt schon wieder so nach Optimierung, aber es gibt ja eigentlich nichts, was wir uns momentan nicht selbst beibringen können. Momentan deswegen, weil wir haben Zugang zu Internet, wir können uns diese ganzen Tutorials angucken und auch welche, die noch tiefer gehen und mehr ins Detail. Man kann sich Sachen erklären lassen und gemeinhin auch kaufen und befolgen. Es war noch nie so einfach, die Dinge zu tun, die man eigentlich sich sonst vielleicht immer nur so vorgenommen hat.
So einerseits ja, andererseits, also so weit die Kräfte reichen, ne? Also wir Frauen würden vielleicht jetzt, also ich würde keinen Deckenbalken aufs Dach kriegen, weil es einfach zu schwer ist. Und es gibt Sachen, an die ich mich nicht rantraue oder wo ich immer nur Fachleute ranlassen würde, wie Elektrik zum Beispiel oder Gas, Leitungen legen, irgendwie so, ne, wenn das undicht wäre oder so. Das würde ich nicht machen, aber ja, genau. Also was den Garten betrifft, ich gucke seit Jahren nicht mehr in Gartenbücher, weil wenn ich eine konkrete Frage habe, kann ich ja das Internet fragen. Dann kriege ich 1000 Antworten und kann mir meine daraus zusammensetzen.
Sagt die Frau, die eines der schönsten Gartenbücher gemacht hat, die man sich vorstellen kann, der goldene Grubber. Ich bin versunken in diesem illustrierten Buch mit diesem interessanten Format auch. Also wie gesagt, sehen Sie mir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nach, dass ich werde es nicht immer ausreizen bis ins Letzte, aber das ist schon zumindest eine Empfehlung, sich die Bücher mal anzuschauen. Und wer so ein bisschen bibliophil ist oder nach idealen Geschenken sucht, wird mit Sicherheit, soweit muss ich mich aus dem Fenster lehnen, fündig. Und es wäre blasphemisch, es nicht wenigstens zu erwähnen oder sie zumindest da aufzufordern, sich diese Bücher mal anzuschauen. The Cure schieben wir als Cliffhanger in den zweiten Teil der Hörbar. Jetzt kommt der nächste Song. Das muss jetzt aber auch echt eine riesengroße Geschichte werden, das ist ja schon klar. Ne? Wir können nicht The Cure und die Erklärung so lange nach vorne schieben. Du hast jetzt gleich
die
noch Zeit.
Das ist eine richtig süße Erklärung.
Hat sie auch was mit Sex zu tun, wie die eben?
Nein, mit meiner Omi.
Oh, okay, das geht in die ganz andere Richtung. Erstmal hören wir Stereo Total. Schön bist du von hinten. Hast du Françoise Cactus kennengelernt?
Persönlich nicht, aber ich liebte die Musik oder liebe sie immer noch und ich freue mich immer, wenn ich diesen Song höre, also wie viele, aber das ist also einer meiner Lieblingslieder und jahrzehntelang dachte ich wirklich, ja stimmt, hat sie total recht, ne? Stimmt jedes Wort, was sie sagt und das Lied habe ich ausgesucht, weil das mal so eine kleine Liebeserklärung an meinen Mann sein soll, mit dem ich nämlich 24/7 zusammen bin. Und
das ist das moderne Wort für immer. Wie lange denn schon?
Seit 16 Jahren.
Wow, ja. Das ist wirklich lang.
Wir haben letztes Jahr geheiratet und wir wohnen da draußen auf dem Land in dem Häuschen. Wir sind wirklich immer zusammen und ich finde das lustig, wenn ich diesen Song jetzt höre, dass es mir bei ihm nicht so geht. Allerdings ist es auch so, dass wir nicht den ganzen Tag so nebeneinander kleben. Er hat sein Arbeitszimmer, ich habe mein Arbeitszimmer und jeder macht so seine Sachen stundenlang.
Was macht er denn?
Er ist auch Grafiker fürs Fernsehen und ehemals auch, ich glaube, das hört er nicht so gerne, aber er war auch mal Rockmusiker und hat Schlagzeug gespielt.
Tja, jetzt ist es raus.
Ja.
Kann man nicht mehr schneiden. Okay, das ist dein Lied, lieber
Sascha.
Du hast deine Tochter genannt wie deinen Mann?
Nein, der Mann kam später dazu. Das war Zufall, dass ich jetzt zwei Saschas habe. Und ich dachte anfangs immer, es ist ja total praktisch, rufst du ihn, kommen sie alle. Aber das Ende vom Lied war, ich habe einmal Sascha gerufen und es kam niemand.
Okay, dann auf geht's.
Von hinten, mit ein paar Metern Entfernung. Schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst. Bitte bleibe nicht bei mir, zeig mir deinen Rücken. Am schönsten bist du, wenn du gehen musst. Wie soll ich mich nach dir sehen?
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Autorin und Illustratorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast. Auch als Künstlerin würde ich dich gerne vorstellen und ich weiß, dass du selbst sehr lange gebraucht hast, um das durchgehen zu lassen, dass Menschen dich Künstlerin nennen, weil du dich lange als Dienstleisterin bezeichnet hast. Was gab es denn da für einen Moment, in dem du dann dachtest, nein, okay, ich akzeptiere es, ich glaube, ich bin eine Künstlerin.
Das ist eigentlich relativ einfach. Das begann zu der Zeit, in der ich eigene Sachen gemacht habe. Also ich habe viele Jahre zwar selbstständig von zu Hause aus alleine, aber in Teams gearbeitet, ne? Dass ich das mache ich ja bis heute, dass ich für die Zeitung arbeite, für Magazine und auch bei der Buchgestaltung ist das ja so, dass ich mit einem Team von noch einer Grafikerin und Herstellern und dem Verlag zusammenarbeite. Und auch da fand ich das so ein bisschen hochgestochen und zu hochgegriffen zu sagen, ich bin die Künstlerin. Das war mir immer ein bisschen zu doll. Und ich habe mich aber angefreundet, weil ich wirklich viel eigene Sachen mittlerweile mache, dass ich wirklich eigenständige Bilder herstelle. Ja, ob ich die male oder drucke oder Schmuck herstelle, mit Porzellan arbeite. Und das sind meine ureigenen Sachen. Und ja, jetzt wehre ich mich nicht mehr so dagegen.
Es ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, ob man es selbst sagt über sich oder ob man andere hört und dann einfach nicht widerspricht. Ne?
Ja, und sich im Laufe der Jahre auch dran gewöhnt dann. Ne? Und ich mache das alles jetzt auch schon so viele Jahre, dass ich okay bin mit den Bezeichnungen.
The Cure. Erzähl die Geschichte, die zu The Forest gehört.
Meine Omi durfte zu DDR-Zeiten schon in den Westen fahren und meine Omi hat mir meine erste Westplatte mitgebracht. Das war genau diese Platte von The Cure. Und ich weiß noch, wie sie mir die gab. Die kam also aus West-Berlin und gab mir die Platte. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil alle vier Ecken von dem schönen Cover so geknickt waren. Ah. Die waren so angeknickt. Mhm. Weißt du, warum?
Weil sie die
auf ihrem Busen geschmuggelt hat. Meine Omi war so klein und rund und gemütlich. Und die hat sie so auf ihren großen Busen gelegt, die Platte, und da ihren Pullover drüber gezogen. Und deshalb waren die Ecken so abgeknickt. Und seit ich das wusste, hatte ich die Platte natürlich total lieb.
Wie kam sie denn auf die Idee, dir The Cure, also es ist ja nun auch...
Das habe ich mir gewünscht.
Ach so.
Das war ein Auftrag.
Okay, das war ein Auftrag.
Ja.
Hat sie denn noch andere Sachen rübergeschmuggelt? Die kleine Agentin mit dem großen Busen?
Naja, also so Rentner durften ja dann darüber fahren. Ja, und ich habe dann auch natürlich immer, wenn die gefahren sind, später auch mal meine Eltern immer Plattenaufträge mitgegeben. Mhm. Ne? Und die haben dann versucht, das irgendwie in den Osten zu bekommen.
Deine erste eigene Wohnung war eine besetzte Wohnung, glaube ich.
Meine zwei ersten Wohnungen sogar, ja. Das war auch zu DDR-Zeiten und da war das so, dass es ja wahnsinnig viel Leerstand gab, so im Prenzlauer Berg. Mhm. Und die Wohnungsgesellschaften, die hatten, glaube ich, überhaupt keinen Überblick, was die an Material hatten und welche Wohnungen bewohnt waren und welche nicht. Und da gab es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man, wenn man... Also eine Wohnung, die man besetzt hat und man beweisen konnte, dass diese Wohnung mehr als 3 Monate leer stand. Also so, weißt du, so Nachbarn fragen und so Bestätigungen einholen. Also in einer Wohnung bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann rausgefunden habe, dass die Vormieterin in ein Wohnheim gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich da irgendwo eine Unterschrift bekommen. Also man musste das nachweisen. Und dann hatte man ein Anrecht auf diese Wohnung. Und dann habe ich also in meinen beiden ersten Wohnungen offiziell einen Mietvertrag bekommen. Und bin vorher so mit dem Dietrich rum. Wir waren alle sehr gut in Dietrich. Türen öffnen mit dem Dietrich. Das konnten wir alle und so haben wir uns unsere Wohnungen gesucht.
Wo habt ihr denn den Dietrich herbekommen alle?
Na, den Dietrich kann man sich ja zur Not auch selber biegen. Das war ja DDR, also man musste ja eh erfinderisch sein.
Gut, und diese Altbautüren, die sind tatsächlich auch sehr schnell aufzumachen, mit diesen alten Schlössern. Ja. Interessant. Eine spannende Zeit, in der ich noch nicht in Berlin gelebt habe. Ich versuche mir nur immer vorzustellen, wie das ist, in ein verlassenes Leben einzuziehen. Du kommst dahin und siehst, okay, diese Wohnung, hier ist niemand. Vielleicht fragt man den Nachbarn, die Nachbarin, die möglicherweise selbst gerade, also ist ja auch so lustig, Auskunft zu geben, ja, ich bin gerade selbst hier, hab die Nachbarwohnung besetzt. Ab wann fängt man an, die Dinge auszuräumen, wegzuschließen, wegzuschenken, wegzuwerfen vielleicht, denn du kommst dahin, da sind Möbel, da ist Kleidung.
Nicht unbedingt, nee. Also meine Wohnungen waren leer. Ach. Da war nichts drin. Aber in deiner Frage sind jetzt viele Sachen drin gewesen. Ich glaube, zu Ostzeiten war das ja grundsätzlich nicht so, dass du, wenn du eine neue Wohnung gefunden hast, wenn das jetzt nicht so ein frisch gebauter Neubau war, dass das eine renovierte Wohnung oder sanierte Wohnung war, wie wir das heute kennen mit weißen Wänden und so.
Nein,
du hast
klar.
Du hast immer das Vorleben gesehen und da waren immer mehrere Schichten Tapete übereinander und Ich habe alle Wohnungen auch selber renoviert dann, zum Teil saniert, ansonsten renoviert und diese Gedanken kannte ich, ne? Alleine wenn man die Tapete runterholt, dass ich immer dachte, irgendjemand stand hier mal und hat diese Blümchentapete und diese gestreifte Tapete angeklebt und welches Leben war das denn? Was haben die gelebt? Wie fühlten die sich in dieser Wohnung, in diesem Ort? Meine Wohnungen waren leer. Bei meiner Schwester war das anders.
Da so meine ich es, wenn ja, ich das ja, noch ganz das kurz klarstellen darf. Es war nicht so gemeint, dass ich dachte, dass alle in so, dass das der Standard ist, in so eine leere renovierte Wohnung zu kommen, sondern ja, eher, ich weiß halt eben auch, und vielleicht ist, geht diese Geschichte, die du jetzt gleich erzählst, in diese Richtung, dass eben Leute, die dann abgehauen sind aus und irgendwo anders gelebt haben im Westen, die ihre alten Wohnungen verlassen haben, eben oft auch all das dagelassen haben, was da stand. Die haben ihre wichtigsten Sachen mitgenommen und auf den Rest gepfiffen, weil sie auch nicht genau wussten, wird die Mauer offen bleiben, aus irgendwelchen Gründen, was auch immer. Und da frage ich mich, wenn du so auf Zehenspitzen in so ein Leben trittst und siehst, okay, da sind noch so ein paar, da sind so zwei Anzüge und dann findest du vielleicht ein paar Fotos. Und wie du sagst, diese Reise ins Unbekannte zurück, das kennt, glaube ich, jede und jeder, der jemals Tapeten runtergeholt hat oder in so alten Schränken vom Flohmarkt, wenn da noch so alte Zeitungen drin liegen beispielsweise oder auch plötzlich ein Brief oder was Handgeschriebenes auftaucht. Man guckt sich das an und denkt so, wer warst du? Wie hast du gelebt? Also naja, was war hier vorher? Es ist spannend.
Oder wenn man so in auf dem Dorf in irgendwelche verlassenen Häuser einsteigt oder so Ruinen. Das, also ich finde sowas auch, fand das auch schon immer total spannend irgendwie. So in Berlin, als das noch möglich war, in Dachböden zu gehen und zu gucken, was man da findet vielleicht auch. Oftmals hat man so verlassene, schöne, alte Möbel gefunden oder einen Topf, den man hübsch fand. Und alles, all diese Dinge haben ja
Geschichten,
die mit Leuten zu tun haben. Ja. Man sich fragt, wo sind die? Wo sind die abgeblieben? Genau, und in so einer Wohnung von meiner Schwester haben wir viele Dinge noch gefunden. Und das war eindeutig, dass das jemand war, der hat sich auch nie wieder gemeldet. Ne? Jemand gewesen ist, der wahrscheinlich vor der Wende in den Westen abgehauen ist. Ne? So in dieser großen Welle, weil alles so zurückgeblieben ist. Und genau, was du sagst, wir haben kistenweise Fotos gefunden, so Familienfotos, und das ist für mich auch eine total schräge Vorstellung, so Sachen zurückzulassen oder wegzugehen überhaupt. Das ist mir relativ fremd.
Bist du eine Sammlerin?
Eigentlich ja. Meine Freunde würden mich jetzt auslachen, wenn ich sagen würde, nicht. Also ich, ja, schöne Sachen sammle ich, aber ich merke gerade so in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dass es eigentlich genug ist, dass ich manchmal nicht mehr will. Ich bin so leidenschaftliche Flohmarktgängerin gewesen.
Oh Gott, man muss sich so künstlich zurückhalten, weil eigentlich man braucht nichts.
Genau.
Mehr. Nichts.
Genau. Und das sage ich jetzt ganz oft, dass ich dann doch an einem total schönen Glas vorbeigehe, wo ich früher zugeschlagen hätte und auch mal so stolz war, weil ich gut handeln kann und die Sachen dann auch immer gekriegt habe bei eBay. Ich bin so eine gute eBayerin.
Oh,
ich krieg
auch
die alle.
Wir beide, wir werden.
wir sollten nicht auf das Gleiche.
Nee, das nicht, aber Plan B. Wenn irgendwas mal nicht mehr klappt, dann werden wir einfach die super Verkäuferin oder Käuferin, Einkäuferin. Wir machen einen Laden, Online-Laden auf. Aber gut, ja.
Und weißt du, ich denke jetzt immer, also so entweder ich lasse die Sachen da und manchmal ist natürlich sowas Schönes, das muss dann mit. Und ich versuche jetzt schon irgendwie so ein Konstrukt irgendwie für mich hinzukriegen, dass ich sage, wenn eine neue Suppenterrine bei mir einzieht, dann muss eine andere gehen und so, ne? Dass ich versuche, mich nicht noch mehr einzumühlen. Aber ach, geht's um die Weihnachtsdeko, da ist das schon wieder alles über Bord hier geworfen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also die meisten von uns haben ja genau nicht nur ein Genug, sondern auch ein zu viel. Und es tut ja wirklich gut, so ein paar Sachen loszuwerden. Aber wenn man dann dieses Flohmarkt-Ding in sich hat, und dann ist auch diese Hemmschwelle so gering. Ich sag mir immer, ich nehme das jetzt mit und verschenke es. Das ist so, ne, so eine, irgendwie so 2 Euro, diese tolle Dose mit dem Fuchs drauf oder so. Und das kann auch hier nicht stehen bleiben, geht doch gar nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Da würde ich gerne noch, bevor wir die zurückgelassenen Wohnungen verlassen, würde ich gerne noch eine Sache so ein bisschen in eigener Sache erwähnen. Ist auch eine Parallele zum Thema Flohmarkt. Wenn ihr selbst schon sehr alt seid oder alte Verwandtschaft habt oder alte Freundinnen und Freunde, dann besprecht doch mal mit denen, was mit diesen ganz persönlichen Sachen wie Fotos geschehen soll. Weil das wird dir vielleicht auch so gehen auf Flohmärkten. Gerade so diese Verkäufer, die so Wohnungsauflösungen machen und Sachen dann oft in so Kartons einfach packen, ne? Das ist ja für viele so eine Herausforderung, dann da irgendwelche Schätze zu finden. Da finde ich so oft Fotoalben oder Fotos und ich denke, das ist nicht richtig, die Erinnerungen und diese Schätze dieser Menschen, die jetzt möglicherweise in einem Altersheim leben oder in einem Pflegeheim oder tot sind, dass das so rausgeballert wird, das wird so dem so preisgegeben, das ist irgendwie so, vielleicht bin ich da auch in dem Punkt zu sentimental.
Naja, aber was willst du sonst machen? Ich frage mich das auch, ne? Und ich frage mich das immer, wenn ich wieder irgendein Foto von Freunden oder von der Familie aufhänge. Also bei uns ist das ganze Haus zugepflastert mit Bildern und ich liebe das auch, aber das ist wirklich meine persönliche Liebe und ich könnte mir vorstellen, dass schon meine Tochter damit viel weniger anfangen kann.
Weißt du, das glaube ich auch.
Mit Bildern.
Ja, es geht mir eher darum, dass jemand das entweder aufnehmen und beschützen soll, wenn es ihm wichtig ist, oder es dann vernichtet, weil ich finde das so. Vielleicht habe ich da auch ein...
Respektlos?
Oder? Ja, ich finde das ein bisschen... Ich bin gar nicht so jemand, der so eine übertriebene Privatsphäre oder Intimsphäre irgendwie so gar nicht. Ne? Also hier, du bist in meiner Wohnung, Leute, auch teilweise sehr fremde Leute kommen, gehen durch meine Wohnung, wenn wir im Studio sind oder so. Da bin ich überhaupt nicht heikel. Aber ich finde so Momente, gerade früher war Fotografie noch was so Besonderes. Da wurden Motive nicht einfach so rausgeballert, sondern man überlegte sich, wie man so einen 24- oder 36-Bilderfilm voll macht. Und man sieht auf diesen alten Bildern sehr oft noch, wie bedeutsam diese Fotos waren. Und dass die einfach so, weiß ich nicht, so müllähnlich da in irgendwelchen Kisten, dann, dass jeder sich das rausnehmen kann. Ich finde das irgendwie komisch.
Also mich berührt das auch immer, ne? Wenn ich sowas sehe, wie bei den Wohnungen, was wir gerade hatten, ich stelle mir sofort immer so die Frage, was ist aus den Leuten geworden? Oder wenn du alte Fotos siehst, dann geht immer so ein Satz durch meinen Kopf, ne? Ist immer derselbe Satz, immer alle tot.
Ja.
Aber was soll's? Man kann es ja auch so sehen, dass man sagt, es ist ein Abbild auf Papier, weißt du, von einer Zeit, die vergangen ist, von Leuten, die vergangen sind, die es vielleicht auch nicht mehr wollten. Ich weiß es nicht.
Ich finde das auch selbst komisch von mir, weil ich bin total unsentimental normalerweise, was sowas angeht und auch was die Vergangenheit angeht, was soll's. Aber in dem Punkt weiß ich auch nicht. Da denke ich immer so, das ist so das Persönlichste für viele, was sie hatten. Dieses Bild hier gerade mit dieser Tag am See oder diese Konfirmation, diese Ehe, dieses Begräbnis, was auch immer. Gut, Paris klingt verheißungsvoll und ich glaube, es deutet hin zum nächsten Song. Charles Trenet, La Mer. Aber wofür steht Paris in deinem Leben?
Paris war wirklich immer eine große, große Sehnsucht von mir. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und Paris wollte ich immer hin. Und Mitte der 90er hatte ich dann die Gelegenheit, im Rahmen meines Studiums so ein Austauschprogramm mitzumachen. Und ich war 2 Jahre in Paris. Und es war toll natürlich. Ich habe das geliebt und andererseits aber auch nicht ganz so doll geliebt, weil ich arm wie eine Kirchenmaus war. Und Paris ohne Geld ist nur, wenn überhaupt, halb so schön.
Ja.
Also ich musste eher zuschauen, der ganzen Schönheit zuschauen.
Haben sich denn deine Projektionen, die du hattest, also ich meine, so Städte wie Paris oder Rom sind ja auch Projektionsflächen, also selbst für Leute, die reisen konnten, selbst für Leute, die schon mal da waren, weil man hat ja da sowas ganz Großes, Märchenhaftes möglicherweise vorm inneren Auge. Hat sich denn das erfüllt? War Paris so?
Na, ich glaube zum Anfang nicht wirklich, ne? Also ich habe wie durch eine Schaufensterscheibe alles beobachtet und konnte aber eigentlich nicht wirklich teilhaben, obwohl ich dort wohnte. Und ich musste immer nach Hause gehen. Das war wirklich so, wie man das vielleicht beschrieben hat. Ich habe mir ein Baguette, eine Flasche Wein zum Schlafen können und einen Käse gekauft. Und
ja, aber das ist es doch.
Und das ist es einerseits, aber ich wäre auch so gerne ausgegangen, ne? Und das ging vielleicht alle 2 Wochen mal Fall, dass man in ein Café gegangen ist und so ein 0,1er Gläschen Wein bestellt hat und dann immerhin drauf hoffen konnte, dass die Garçons einen hübsch genug fanden, dass sie nachgegossen haben.
Oh.
Das passierte dann manchmal.
Aber mir ist gerade wieder bewusst geworden, so Klischees und Projektionen und so. Ne? Du beschreibst dich als arme Kirchenmaus mit dem Baguette und dem Wein und dem Käse. Und dann haben wir sofort so diese Filme, wo die armen Künstler auch in ihr kleines Einzimmer-Apartment gehen und nichts haben. Man, also natürlich verherrlicht und idealisiert man das auch. Und wenn man dann drinsteckt in solchen Situationen, ist es nicht immer so schön. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also ich meine, diese als Zeichnerin bist du ja auch jemand, der mit wenigen Strichen manchmal eine ganze Szenerie, ein ganzes Leben entstehen lässt. Und das, was du jetzt gerade so ganz kurz umrissen hast, da geht ja für uns alle gleich so ein kleiner Videoclip los, ne? Dutzende von Filmen gesehen aus den, weiß ich nicht, 60er Jahren, wo die Leute genau so gelebt haben. Aber es klingt wahrscheinlich ein bisschen süßer und netter, als es dann Abend für Abend möglicherweise war.
Ach na ja, im Nachgang klingt es natürlich sowieso total romantisch. Ach, und das war es eigentlich auch, ne? Also kann auch sein, dass ich jetzt hier so ein bisschen mit der Armut und mit der Einfachheit kokettiere. Aber es war ein bisschen anstrengend. Mhm. Und manchmal war mir Paris auch zu schön in der Zeit und zu kulturvoll und zu festgefahren. Also da war es einfach die ganze Zeit schön, kulturvoll und zauberhaft. Und zur selben Zeit passierte aber in Berlin was ganz anderes. Es war so Anfang, Mitte der 90er und jede Woche eröffneten in Berlin neue Cafés, neue Clubs. Und ich war jung zu der Zeit und das war natürlich auch viel spektakulärer. Und eigentlich war vielleicht ein bisschen zur falschen Zeit in Paris. Heute liebe ich das natürlich wahnsinnig. Als Touristin mit ein bisschen mehr Geld ein Wochenende dort zu verbringen, das ist traumhaft.
Und für diese Zeit steht dann wahrscheinlich Charles Trenet.
In der Zeit habe ich Charles Trenet, La Mer gehört, sehr gerne in meiner kleinen romantischen Dachkammer. Und ich finde aber auch, das passt so sehr zu unserem tollen Wetter jetzt. Und dieses Lied ist das allerschönste Lied über das Meer.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie.
Die Illustratorin und Autorin Kat Menschik ist heute hier zu Gast. Und es lohnt sich nochmal kurz zurückzuspringen. Du hast eine anständige Ausbildung gemacht. Natürlich als Schaufenstergestalterin. Ist das richtig?
Ja, mit der Spezialisierung Werbemittelherstellerin bin ich. Das war klingt eigentlich besser oder klang besser damals für mich, war aber noch öder, weil ich nicht wie meine Kolleginnen so rausgehen durfte und in die Schaufenster und dann möglicherweise einen Job schwänzen und an den Badesee fahren, sondern ich musste im Betrieb bleiben, in der Werkstatt und lächerliche Weihnachtsmänner oder Osterhasen malen nach Vorlagen. Es war so Malen nach Zahlen. Es war das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann.
Hattest du denn da schon das, was man in deinen Kreisen den eigenen Strich nennt? Was würdest du sagen?
Ich glaube nicht, obwohl ich ihn heute wahrscheinlich sehe. Ich hatte den wahrscheinlich schon immer und ich kannte ihn aber noch nicht. Und so in der Rückschau erkenne ich meine Eigenheiten. Und damals war ich aber auf jeden Fall noch auf der Suche und habe mich da orientiert und da und hatte viele Götter sozusagen.
Du hast von 1992 bis 1999 an der Hochschule der Künste Kommunikationsdesign studiert und hast einen Verlag gegründet. Das muss ungefähr, war das nach Paris und den Millionenverlag?
Ja.
Mit einem Kommilitonen zusammen.
Ja. Ja, unser legendärer Millionenverlag. Den gab es nicht so sehr lange, aber den haben wir gegründet, nachdem wir aus Paris kamen. Also er kam ein paar Monate auch nach Paris und in Paris habe ich eigentlich angefangen zu zeichnen. Es war dort so, dass ich gemeinsam mit drei anderen deutschen Austauschstudenten mich zusammengetan habe. Also es war so einerseits der Kardinalsfehler, man umgibt sich nicht mit Deutschen, wenn man im Ausland ist, weil man dann die Sprache nicht lernt. Also ich kann nach wie vor kein Französisch, nicht besonders gut jedenfalls. Mhm. Aber mit diesen Leuten haben wir überlegt, was zusammen zu machen. Und wir haben so ein kleines Comic-Fanzine gegründet. Und ich kannte das gar nicht. Aber einer von den Vieren verdiente damals seine Miete schon mit Comic-Zeichnen. Und der erklärte so ein bisschen, ach, lass uns das doch machen. Und wir haben dort jeden Monat so ein postkartengroßes Heftchen gebastelt eigentlich, gebaut, gezeichnet und geschnitten, mit Schnipsgummis zusammengehalten, gefaltet. Und dann sind wir in die Läden gegangen, in die Comicläden. Und die Comic-Szene in Paris ist ja viel lebendiger, als sie in Berlin war. Und wir wurden da echt freudig aufgenommen. Ne? Also die haben uns alle diese Heftchen aus den Händen gerissen und keiner hat uns abgewiesen. Und wir haben dort immerhin so viel Geld damit verdient, dass wir das nächste Heftchen produzieren konnten. Und das haben wir so anderthalb Jahre gemacht. Und ich habe da Selbstvertrauen gelernt. Mhm. Ja, hätte mich vorher überhaupt nicht getraut, so mit den eigenen Sachen irgendwo hinzugehen, die anzubieten. Da wäre ich schon bei dem Gedanken errötet und hätte mich nicht getraut. Ne? Und dann habe ich gesehen, das geht ja. Und diese Haltung, die habe ich gelernt, die habe ich bis heute, dass ich nachfrage und irgendwo hingehe, wenn ich was möchte und weiß, mehr als Nein kannst du ja nicht kriegen. Mhm. Und trau dich doch. Das sage ich auch jungen Leuten. Ne? Wenn die fragen, wie machst du denn? Sag ich, geh los, ja klar, fragen kostet nichts. Kostet höchstens ein Nein. Es kann aber auch ein Ja sein und dann kann das gut gehen. Ne? Und dann kamen wir also aus Paris zurück und dachten, diese Kraft und auch den Elan zu zeichnen, ich habe vorher noch nie so viel gezeichnet, und dort zeigte sich sozusagen der Weg auf, den ich bis heute gehe. Das wusste ich damals nicht. Bis dahin habe ich im Studium auch mal gedacht, in welche Richtung gehe ich denn? Mache ich Fotografie oder dieses neue Ding mit den Computern, die gerade so
aufkommen? Die setzen sich nicht durch.
Die setzen sich nicht durch. Und ach, das ist mir zu technisch, das mache ich doch lieber nicht. Oder mache ich sowas wie mein Papa, mache ich was mit Schrift oder Zeichnen, Malen? Ich wusste es einfach nicht. Ne? Und dort fokussierte sich das alles. Und diese ganze Kraft wollte ich mit nach Berlin nehmen mit meinem Kumpel und dann haben wir den Millionenverlag gegründet. Und unser Ziel war, das fortzuführen und alles aber noch ein bisschen besser zu machen. Und wir haben dann Siebdruckeditionen herausgebracht.
Zuerst in 100er Auflage, später 200er Auflage. Und was so, wenn du in Interviews danach gefragt wirst, oft sind das dann so hin und wieder so fachspezifische Foren oder Medien, in denen das zur Sprache kommt, dann ist es so schön, auch wenn ich selbst gar keine Ahnung davon habe, aber zu sehen, wie diese Leidenschaft, wie groß diese Leidenschaft damals in dir war und auch jetzt noch in dir ist. Und das zeigt mir wieder, wie schön es ist, mit Menschen über das zu sprechen oder sie dabei zu beobachten, wofür sie brennen. Denn das muss so gewesen sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr permanent gearbeitet habt, also von richtig früh, wir reden von 7 Uhr oder 6:30 bis spät in die Nacht und dass das Geld, das ihr dadurch verdient habt, sofort auch wieder reinvestiert wurde in die nächste Ausgabe. Mhm. Also das heißt, da ist nicht viel mit, ich lenke mich ab und ich spare für irgendwas oder so, es klingt so, als hättet ihr wirklich nur für dieses Projekt in dieser Zeit gelebt.
Das haben wir. Ich habe damals noch geraucht und so ein befreundeter Siebdrucker, der brachte mir ab und zu mal Zigaretten mit, ne, und sagt, hier, hast doch keine Hose auf dem Hintern und ich habe fast nichts gegessen und wirklich, es ging früh um 7 bis dann nachts um 4 oder so und das Einzige, was ich vermeiden wollte, war direkt in der Werkstatt zu schlafen. Ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht, wir gehen jetzt nach Hause, schlafen eine Stunde und dann gehen wir wieder da zurück und ich konnte mir keine Kleider kaufen. Ich weiß, ich bin in der Weihnachtszeit, die HDK ist ja da in der Nähe vom Kudamm, bin ich mal am KDW vorbeigelaufen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wenn ich mal 100 Mark übrig hätte, dann würde ich mir ein Kleid kaufen. Und es war utopisch, ne? Also 100 Mark waren utopisch und ein Kleid war auch utopisch und waren immer so befleckte Hosen. Und ja, das hat mir damals Spaß gemacht und wir hatten ehrlich gesagt ja auch ein Ziel. Also wir konnten davon nicht leben. Wir haben so viel Geld eingenommen, dass wir dann auch wieder die nächste Produktion machen konnten. Und ich habe damals aber auch BAföG erhalten oder meine Eltern haben mich ein bisschen unterstützt. So bin ich gut durch und habe gekellnert. Und ich wollte aber, ich habe immer gesagt, wisst ihr was, an der HDK gibt es 5000 Studenten. Und wenn ich hier fertig bin, dann bin ich eine arbeitslose ehemalige Studentin und mich kennt kein Mensch. Und ich will mal versuchen, daran was zu ändern.
Hast du geschafft. Das hast du auf jeden Fall gut hingekriegt, ja. Ich kenne mich in der Szene nicht gut genug aus, aber ich denke, dass du einige Kolleginnen und Kollegen hast, möglicherweise sogar sehr talentierte, die unbekannt sind, die darauf warten, dass sie Jobs kriegen und damit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Da wird es einige geben, oder?
Ja, ich habe im Studium schon wirklich Kolleginnen oder Kommilitoninnen damals getroffen. Die waren genialisch, ja. Die haben fantastische Sachen gemacht und die arbeiten nicht mehr in dem Beruf. Hm. Die sind Mütter geworden oder arbeiten in irgendwelchen anderen Berufen, weil zu diesem Selbstständigsein eben auch, finde ich wirklich, nicht nur das Talent, die Dinge zu machen gehört, sondern man muss auch in der Lage sein, rauszugehen und mit Leuten umzugehen. Ich habe auch Kollegen getroffen, die konnten im Team nicht arbeiten. Die haben tolle Sachen gemacht, aber wenn die dann, sagen wir, für ein Theater ein Plakat gemacht haben und mit der Kritik nicht umgehen konnten, also so, wenn die fachlich da irgendwelche Änderungen haben wollten und dann funktionierte das auch nicht. Dann haben die auch nicht einen zweiten Job gekriegt, weil die gesagt haben, oh, der ist so anstrengend. Mhm. Und das meinte ich auch mit Dienstleisterin sein, ne? Dass man mit den Leuten zusammenarbeitet, dass man freundlich ist, dass man den anderen zuhört und denen zugesteht, reinzugrätschen. Mhm. Deshalb bin ich auch nicht Künstlerin. Künstler lassen sich nicht reinreden. Und ich war immer geschmeidig oder muss man sein, finde ich, in dem Job. Und ich hatte nie eine Agentin. Ich mache das wirklich, ich mache alles immer alleine. Und das ist anstrengend einerseits und übt aber andererseits. Und irgendwie hatte ich Glück.
Und Mutter bist du auch geworden? Und zwar auch sehr früh, direkt nach dem Studium, wenn ich das richtig einordne,
chronologisch? Naja. 32, da war ich 32.
Okay, in deiner Biografie, also okay.
Ich habe sehr lange studiert.
Da grinst du. Neil Diamond hast du mitgebracht. Delirious Love, wofür steht dieses Lied?
Das hat auch mit meinem Mann zu tun. Wir haben diese Platte rauf und runter gehört, als wir uns kennenlernten. Übrigens 12 Songs, tolle Platte, finde ich. Und irgendwann haben wir uns gesagt, wir wollen mal so ein Konzert von Neil Diamond sehen. Und das war ganz lustig. Das war in der O2 World und es war alles bestuhlt. Und wenn ich was nicht leiden kann, ist das ein Konzert, ein Rockkonzert oder sonst was, bestuhlt. Und es saßen wirklich fast nur weißhaarige Menschen da drin. Und wir sagten, wir drücken den Altersdurchschnitt aber sowas von. Und es war so lustig. Das Konzert ging los. Wir mochten die Musik. Und es war so voll Las Vegas-Style. Mhm. Und diese Rentnerinnen um uns, so Aufrollatoren oder so, die standen plötzlich alle, sangen mit, die waren alle textsicher. Und wir hatten wirklich echt Respekt. Ne? Okay.
Pretty soon we were taking it serious. Me and you underneath a mysterious spell. Nothing I could do. And it suddenly felt like a bolt out of hell. I'm telling you, to the sound of the beat I was hanging on. Like a powerful truth, it was banging on me. Wouldn't let me go, like a shot in the dark.
Hörbar@radio1.de. Unter dieser Adresse können Sie uns eine E-Mail zukommen lassen. Zu Gast ist heute Kat Menschik. Dieses Gespräch wie auch zahlreiche andere Gespräche finden Sie im Anschluss an die Ausstrahlung in der ARD Audiothek oder auch auf YouTube oder auf allen Podcast-Plattformen, die etwas auf sich halten. Du hast recht früh, ich glaube am Tag deiner Meisterschulprüfung, hast du diesen tollen Job bekommen von der FAZ, glaube ich. Ne? Das fiel zeitlich auch noch zusammen. Und arbeitest du nicht bis heute für die FAZ?
Ja, das mache ich. Und ich finde das selber so verrückt, dass ich also für die FAZ angefangen habe. Und dann wurde die Sonntagszeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2001 gegründet, im Herbst. Und seitdem bin ich sage mal selber so, die Kinomalerin. Ich zeichne seitdem das Fernsehprogramm, was man so kennt, früher so aus Fernsehzeitschriften und kleinen Bildchen, das zeichne ich. Und ich finde es verrückt, dass es keinen einzigen Sonntag gab seit 2001, wo ich kein Fernsehprogramm gezeichnet habe. Also seit
Wahnsinn.
22 Jahren. Ich nummeriere die Ordner durch jede Woche. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei Ordner 1135.
Holy shit, da sind wir wieder bei dem Thema, was passiert eigentlich mit den Dingen, die man so besitzt, wenn das Leben vorbei ist? Nein, darauf gehen wir jetzt nicht nochmal.
Ich schmeiß die weg.
Vorher?
Nicht die Zeitung, meine Zeichnungen schmeiß ich weg.
Wie?
Ja.
Ja?
Ja, das mache ich. Also so diese, ich hab angefangen, ich sage auch manchmal, wie ich arbeite, ich zeichne mit Feder und Tusche auf Papier, auf Druckerpapier, weil das so schön unter den Scanner passt. Ne? Dann scanne ich meine Schwarz-Weiß-Zeichnungen ein und alles, was man so als Endresultat sieht, mache ich am Rechner. Also ich koloriere und hinterlege mit Mustern oder male Schatten in die Figuren. Das ist alles digital, aber die Originale sind handgezeichnet. Und früher habe ich die gelocht und abgeheftet. Mhm. Und ich habe aber meterweise Aktenordner, wo Zeichnungen 1, Zeichnungen 3, Zeichnungen 27. Und ich habe irgendwann damit aufgehört. Also ich behalte jetzt wirklich nur noch Zeichnungen von absoluten Lieblingsprojekten. Ansonsten hau ich die weg. Weil wer soll das, weißt du, irgendwann mal betreuen und wegschmeißen?
Tja.
Ihr habt ja die Bücher.
Ihr habt ja die Bücher. Das klingt schon wie so eine Einleitung zum Abschied. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu den Büchern. Ich überlege, ob wir noch etwas schnell zur Vervollständigung. In der Bio haben wir es vorhin schon angedeutet. Du hast das große Glück, in einem ganz außergewöhnlichen Verlag, dem Galliani Verlag, den es noch gar nicht so lange gibt, insgesamt 15, 16 Jahre, seit 2016 eine eigene Buchreihe zu haben. Das heißt, du überlegst dir Lieblingsbücher und darfst sie illustrieren. Also auch da, Asta Nielsen ist das letzte, glaube ich, ist Anfang April rausgekommen, das aktuelle. Ein ehemaliger Stummfilmstar, eine ganz interessante, charismatische Frau. Schon die erste Geschichte hat mich mitgenommen, die konnte auch wirklich richtig gut erzählen und gut schreiben. Also das ist wie so ein kleiner Rohdiamant, den du da entdeckt hast. Die war mir gar nicht bekannt.
Das ist den meisten nicht bekannt gewesen und mir auch nicht. Ne? Also manchmal ist das so in dieser Reihe, dass auch Geschichten an mich herangetragen werden. Ne? Also es sind so einerseits meine Lieblingsgeschichten oder wir sprachen vorhin über Essen, dass ich auch selber mal was geschrieben habe. Und in dem Fall war das so, dass ein Freund auf Hiddensee mich darauf aufmerksam machte, dass Asta Nielsen auch geschrieben hat. Und er sagt, wusstest du das eigentlich? Ich sage, nein, das wusste ich nicht. Und ich würde mal sagen, so 80% der Leute, 90% wissen nicht, dass dieser große Filmstar einfach auch richtig gut schreiben konnte. Die hat Collagen gemacht, die hat gemalt.
Und guten Humor. Also diese tolle Geschichten da drin in diesem Buch. Ja. Wirklich richtig, richtig gut. Also schön, dass du das machst und auch ein sicherer Guide. Also wenn du dir das Buch ausgesucht hast, dann werden die anderen sicherlich auch ganz schön sein. Ich muss zugeben, dass ich die noch gar nicht alle gelesen oder mir angesehen habe. Ich will jetzt auf ein ganz bestimmtes Buch noch zusteuern. Du arbeitest auch mit Kollegen, die auch Radio 1 Hörerinnen und Hörer kennen, Dr. Marc Benecke, mit dem hast du ein illustriertes Tierlexikon gemacht, sowas in der Art. Und du hast mit Jakob Hein, dem Psychologen, ein Buch über psychoaktive Substanzen gemacht. Das wird das sein, wo viele jetzt aufhorchen. Natürlich nur aus dem Grund, weil sie sich denken, ich habe noch kleine Kinder, ich muss aufpassen, jetzt ganz genau hinhören, damit da nichts passiert. Vielleicht hast du da noch ein paar Sachen im Kopf, die dir einfallen. Wie ist die Idee dazu entstanden und was kannst du denn jetzt hier mal kurz in dieses Gespräch werfen?
Ja, in dem Fall war das so, wenn wir nochmal auf Dr. Marc Benecke kommen. Ich bin wirklich überzeugte seit Jahrzehnten Radio 1 Hörerin selber und bin selber totaler Fan von Marc, ne? Und höre seine Radiokolumne oder seinen Beitrag jeden Samstag, übrigens auch seit 22. Das haben wir uns dann mal gesagt, ne, dass er genauso lange wie ich für die FAZ arbeite, er auch jeden Samstag ohne Ausfall über irgendein kleines wissenschaftliches Phänomen spricht. Und ich fand das so toll. Ich habe ihn irgendwann angesprochen und habe so nach dem Motto, ich will ein Buch mit dir. Und das klappte dann irgendwann so mit ein paar Jahren Vorlauf, hat er mir das geschrieben über Tierphänomene, so neue wissenschaftliche Erkenntnisse über diese und jene Phänomene. Dann haben wir dieses Buch gemacht und Jakob Hein kam dann auf mich zu und sagte, ich finde das Buch von dem Benecke so toll, können wir sowas nicht auch machen? Weißt du,
so ist es entstanden.
Der wollte gerne auch so ein Buch haben und ich fand das so lustig. Es war seine Idee, den Titel so als Reminiszenz auch an den Titel des Buches von Marc Benecke anzulehnen. Die klingen ganz gleich.
Ja, sie sind nicht unkompliziert.
Und sind in so altdeutscher Schreibweise. Ja. Natürlich gab es dann auch sofort Leser, die sagen, illustriert schreibt man aber mit IE.
Und wir haben gesagt, und nein. Tier ohne TH. Also das ist schon, wenn man das sucht, ne, in der Suchmaschine, das ist auch ein Risiko. Wenn man jetzt sich eurem Namen möglicherweise nicht gemerkt hat und dann einfach nur nach dem Titel sucht. Gott sei Dank gibt es ja so eine Autokorrektur oder Autovervollständigung. Wie heißt das Buch mit den Psychosubstanzen genau?
Kat Menschiks und des Dr. Psycho...
Oh Gott. Ja.
Jakob Heinz, illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Oder so.
Okay. So, und interessant ist, also, ihr habt, so geht die Mär, in deinem riesengroßen Garten gesessen. Nochmal, ich bin ja Fan des Gartenbuch sowieso. Du hast doch ein Buch über Tomaten geschrieben. Hier jetzt über diese möglicherweise psychoaktiven Substanzen. Denn mal abgesehen von Cannabis und anderen Sachen, die bekanntlicherweise möglicherweise Einfluss haben, ist da auch Salbei dabei, Kakao, Lavendel, Weintrauben und Muskatnüsse. Also Engelstrompete weiß man, Vorsicht, oder auch Fingerhut. Die sind giftig, aber können möglicherweise auch was Halluzinogenes auslösen, weiß ich nicht. Erinnerst du dich?
Die sind ja richtig giftig. Ne?
Ja, die sind also giftig, genau.
Da stirbt man. Aber Jakob kann das immer noch viel besser erklären, ne, als ich. Ich versuche das jetzt mal. Er sagt natürlich, es sind psychoaktive Pflanzen. Und wenn Kakao drin vorkommt, das können wir uns ja alle vorstellen. Kakao löst ja was aus in uns allen. Und das Kakao wird verehrt seit 3000 Jahren und konsumiert. Und keiner weiß genau, warum Kakao glücklich macht, warum wir Schokolade so gerne. Na,
Serotonin,
essen,
aber, ich glaube, Serotoninbilder.
Er sagte immer, die DNA des Kakaos ist entschlüsselt, man weiß das alles, aber man weiß nicht genau, was es ist. Also so, okay, im Körper wird Serotonin ausgeschüttet, aber was der Stoff oder was es im Kakao ist, was uns so abhängig und glücklich macht, das weiß man nicht. Und
ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, sich da so eine Pflanze rauszupicken. Wahrscheinlich ist es sowieso am besten, sich das Ganze in Ruhe durchzulesen, wenn man daran interessiert ist, damit zu experimentieren oder auch Vorsicht walten zu lassen.
Ja, es ist so, dass Jakob Hein sich aus tausenden psychoaktiven Pflanzen ein paar rausgesucht hat, die er näher beleuchtet hat, weil er die spannend fand. Und er hat die teilweise thematisch gebündelt. Er hat zum Beispiel ein ganzes Kapitel den Gartenblumen gewidmet. Das fand ich ganz süß, weil ich das so nachvollziehen kann. Und ich habe da auch total viel Neues noch gelernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Tulpen richtig giftig sind, dass auch Tulpenwasser, wenn wir Tulpensträuße
das wusste ich auch nicht.
Ja, dass das giftig ist, sollte man aufpassen, dass die Katze nicht dran trinkt oder so. Und dass insgesamt, wenn man jetzt so hofft, dieses Buch zu lesen und zu denken, oh, wie kann ich mir den oder den Rausch verschaffen, dass es darum gar nicht geht. Also Jakob Hein schreibt fast hinter jedem Artikel oder Kapitel, was er schreibt, man kann nie wissen, wie viel Stoff von was in welcher Pflanze ist, die man gerade zu sich nimmt. Und es könnte alles gefährlich sein. Also eigentlich rät er ab. Und es reicht ja, wenn wir uns einen Salbeitee kochen und weniger Halsschmerzen haben danach.
Yay! Hurra! Cannabis-Freigabe wäre ja gar nicht nötig gewesen. So, bevor ich dich hier rauslasse, weiß ich, es gibt sehr viele Fans von Haruki Murakami, mit dem du zusammengearbeitet hast. Und zwar nicht nur einmal, denn er war ganz narrisch, nach der hat sich in deine Arbeit verliebt, gilt aber als sehr anspruchsvoll und sehr heikel. Also nicht aber, sondern es steht ja in keinem Widerspruch. Vielleicht kannst du in einer ganz kurzen Version mal über eure Zusammenarbeit sprechen.
Wir haben uns irgendwann persönlich kennengelernt. Das finde ich natürlich großartig, dass ich ihm begegnen durfte. Und super sympathisch, netter, freundlicher Mensch. Und es ist aber zum Anfang wirklich so gewesen, dass ich den ersten Auftrag bekam vom Verlag, das Cover und ein illustriertes Buch zu machen. Und die sagten, wir hätten dich sehr gerne dafür, aber du musst das Cover zeichnen und ein paar Probezeichnungen, die müssen wir Murakami vorlegen. Das macht er weltweit so, dass er jedes einzelne Cover, jede einzelne Zeichnung abnimmt. Und dann machten wir das so und ich war natürlich so ein bisschen gespannt, ob ich den Job kriege. Und dann war das sehr schön, weil er sagte, das findet er so toll und er möchte jetzt sofort jedes neue Bild sehen und nicht, weil er es kontrollieren wollte, sondern weil er es schön fand.
Freut. Schön. Ja. Und dann, ihr habt das ein paar Mal gemacht, ne? Also du hast es, glaube ich, 4 Jahre lang oder so gemacht.
Ja, und ich habe jetzt gerade wieder eins gezeichnet. Ach, das erscheint im Herbst.
Ach, schön. Ja. Und im Herbst erscheint auch noch ein anderes, können wir jetzt auch darauf hinweisen.
Selbstgemachte Geschenke zum Aufessen. Ich habe gezeichnet und die tolle Veronique Witzigmann hat sich zauberhafte, herzhafte und süße, gebackene und gekochte Dinge ausgedacht.
Und wir verlosen, ich hoffe, der Galliani Verlag macht damit, 3x Asta Nielsen. Sie können dieses Buch gewinnen, wenn Sie folgende Frage richtig beantworten können.
Für welche kleine Zeitschrift illustriere ich seit nunmehr unfassbaren 8 Jahren auch schon wieder monatlich das Cover? Dieses kleine, wunderschöne Printerzeugnis gibt es im nächsten Jahr seit 100 Jahren.
Wow.
Und es gab einen sehr, sehr, sehr berühmten Illustrator, der viele, viele Jahre vor mir die Cover gezeichnet hat.
Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer gleich in die E-Mail schreiben. So, liebe Katja, jetzt haben wir wirklich ganz wenig Zeit nur noch für den letzten Song und die Geschichte dazu. The Suns sind es. Pixelated Air.
Ist eine ganz junge Band, habe ich voriges Jahr entdeckt, war die Vorband von Jack White und ich fand die viel besser als Jack White. Und ich war neulich in einem kleinen Club mit meiner Tochter zum Konzert und wir haben vom ersten bis zum letzten Song durchgetanzt. Und meine Tochter sagte noch vor den Zugaben, Mama, ich kann nicht mehr. Und ich habe es durchgehalten.
Sie ist jetzt wie alt?
23.
Alles klar, gut. Vielen Dank für alles, für die Geschichten, für die Musik und danke für jede Illustration, die du bis jetzt gemacht hast, weil deine Arbeit ist schön und gibt einem ein gutes Gefühl und man muss lachen und kann immer wieder neue Sachen entdecken. Also wirklich vielen herzlichen Dank dafür.
Ach, danke, es freut mich. Ich habe zu danken.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.